Unser heutiges Thema, wir haben es schön gehört, wegweisender Glaube. Und ich lese uns dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 11 erst einmal. Und da sagt der Herr Jesus, erstmal in erster Linie zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubet mir doch um der Werke. Soweit dieses Wort Gottes. Wegweisender Glaube ist nicht irgendein Glaube. Biblischer Glaube ist nicht irgendein Glaube. Viele Menschen in unserer heutigen Zeit, in unserer Umgebung, glauben an irgendetwas. An irgendetwas. Ob das der Aberglaube ist, ob das der Glaube darin ist, dass ich im Lotto einen Sechser mache. Ja, an irgendwas klammert sich der Mensch. Er baut sich einen eigenen Glauben auf. Aber das ist nicht der biblische Glaube. Der biblische Glaube ist eine Person. Der biblische Glaube ist Jesus selbst, der Erlöser. Wir werden da noch eindeutig hören davon. Biblischer Glaube ist ein Glaube, den Gott selbst in unser Herz hineingepflanzt hat, dass er Gott ist, dass der Herr ist, dass er uns erlöst hat am Kreuz. Und um diesen Glauben geht es hier. Wenn wir diesen Text lesen, wo wird denn zuerst unser Blick wirklich hingerichtet? Ja, erst einmal. Wovon sind wir vielleicht erst einmal wirklich erfasst? Da ist es natürlich, wenn wir es lesen, Vaterhaus. Die Wiederkunft des Herrn. Dass wir dem Herrn entgegengerückt werden. Ja, das ist so, das, was vielleicht zuerst in unser Herz hineinblickt, dieses Vaterhaus. Wir werden das auch noch mit kurz behandeln heute. Aber als allererstes, was sagt hier Jesus als allererstes? Was bringt er zum Ausdruck seinen Jüngern gegenüber und letztendlich auch zum Ausdruck für unser Leben? Auch die wir vielleicht schon viele, viele, viele Jahre im Glauben stehen. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich, sagt er. Ja, was ist, oder was können wir aussagen? Das Herz, wie soll es erschrecken? Wie passiert das? Wenn es ja heißt, euer Herz erschrecke nicht, dann meint Jesus den ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist. Dieses Erschrecknis des Herzens kann ausgelöst werden durch eine Situation in meinem Leben, von der ich gar nicht vorbereitet bin, die plötzlich oder ein Ereignis, das plötzlich in mein Herz hineinkommt, mein ganzes Sein erschüttert. Vielleicht sogar mein Glauben, mein Glaubensfundament erschüttert. Ja, und darum ging es ja auch Jesus. Als er das zu seinen Jüngern sagte, glaubet an Gott und glaubet an mich. Ja, wir wissen, Herr Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um ans Kreuz zu gehen, um den Ratschluss des Vaters zu vollenden, um den Menschen zu versöhnen, weil er Sünder ist, weil er vom lebendigen Gott getrennt ist und keine Chance hat, ohne Jesus und sein vergossenes Blut dieser Versöhnung in Anspruch nehmen zu dürfen. Die Versöhnung wird wirksam allein durch das vergossene Blut Jesu, allein durch das vergossene Blut Jesu am Kreuz. Und wenn du das im Glauben ergreifen darfst und es in deinen Herzen hineingepflanzt wird vom Herrn selbst, dann hast du diese Versöhnung. Wenn diese Versöhnung nicht stattgefunden hat in deinem Leben, dann bist du auf ewig verloren. Dann wirst du vor dem großen weißen Thron stehen und dich verantworten müssen. Und du wirst keine Chance mehr haben. Deshalb diese Besorgnis von Jesus für seine Jünger. Sie haben ja Jesus erlebt als Sohn Gottes. Sie haben ihn erlebt, wie er Wunder getan hat. Sie haben ihn erlebt, wie er Heilungen durchgeführt hat. Und sie müssen miterleben, wie ihr Messias ans Kreuz geht. Und das wird sie erschüttern. Und das hat Jesus erkannt im Voraus. Und deshalb steigt er sie und sagt zu ihnen, glaubet an Gott und glaubet an mich. Was wird hier sichtbar? Hier wird sichtbar die tiefe Herzensliebe, die tiefe Zuneigung des Sohnes Gottes zu seinen Jüngern. Diese ganz tiefe Zuneigung. Er ist besorgt, er ist verantwortlich oder zeichnet sich verantwortlich für seine Jünger. Er ist besorgt um ihren Glauben und um ihr Glaubensfundament. Er tritt ihnen gegenüber und bestärkt sie, möchte sie bestärken. Und das kommt im Johannesevangelium zum Ausdruck, diese Hinwendung zu Jesus, diese Liebe, die er zu seinen Jüngern hat. Ja, diese ganze Hinwendung wird uns auch im Johannesevangelium in Kapitel 17, ich lese da mal ab Vers 8, wird da schon sichtbar, wird uns da vor Augen geführt. Da heißt es, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, also den Jüngern, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, also sie haben die Worte gehört, sie haben es aufgenommen, angenommen, sie haben es erkannt. Das wünsche ich an jeden von uns, dass du erkennst, wer Jesus ist. Ja, sie haben es erkannt, im Glauben haben sie es aufgenommen. Und ab Vers 9 heißt es weiter, ich bitte für sie, hier kommt es zum Ausdruck, ich bitte für sie, für die, die mit mir gegangen sind. Ich bitte für die, die du mir, Vater, gegeben hast. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, ist dein, und was deines ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Merkt ihr hier was? Ja, alles, was der Vater dem Sohn zugeführt hat, gehört Gott und gehört Christus. Also wenn du in deinem Leben gläubig geworden bist, dann bist du eins gemacht mit Christus und dem Vater. Und ab Vers 12 heißt es, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinen Namen. Ja, wo Jesus über diese Erde gegangen ist mit seinen Jüngern, hat er sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist die Fürbitte für seine Jünger. Die Fürsorge für ihr Leben, dass sie bewahrt werden, bewahrt bleiben vor Ereignissen, bewahrt bleiben, wird uns hier gesagt, vor dem Bösen. Und im Vers 20 heißt es noch einmal, ich bitte aber nicht für diese allein, jetzt müssen wir gut draufhören, ich bitte aber nicht bloß für diese allein, also Jesus bittet jetzt nicht bloß für seine Jünger, sondern auch für die, heißt es, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jetzt wird's ganz persönlich. Jetzt bist du gemeint. Da du zum Glauben gekommen bist. Da du das Wort gehört hast. Wo dein Herz voller Freude weiß, ich bin mit Gott versöhnt. Jetzt bittet Jesus für dich beim Vater um Bewahrung. Für dein Leben, für deine Lebenssituation. Ist das nicht eine Quelle der Freude im Herzen, die sich da auftut? Das ist doch für unser Leben eine Glaubenssteigung. Glaubet an Gott, sagt da Jesus, und glaubet an mich. Das ist so tiefgreifend. Du musst das mal dir richtig vor Augen führen, was hier gesagt wird in dein Leben hinein. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Warum richtet Jesus den Glaubensblick allein auf sich und dem Vater? Das ist entscheidend. Weil in keinem anderen das Heil ist, sagt uns die Bibel. In keinem anderen, nur in Jesus ist das vollkommene Heil. Wenn wir rumschauen in unser Umfeld, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, wenn wir es tut mir weh, aber es ist leider so, wenn wir in Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften reinschauen, dann wird ein anderes Evangelium manchmal verkündigt. Und das ist ein Evangelium, ein eigenes Evangelium, ein Evangelium des Fleisches, ein Evangelium der Selbsterlösung. Und das geht schief, da landest du Bruch in deinem Leben. Kommst du nie zum Frieden mit Gott, dem Vater. Aber Jesus richtet den Blick auf sich. Und jetzt gestattet mir mal eine Frage an euch, bitte. Was bedeutet für dich biblischer Glaube? Die meisten würden bestimmt jetzt antworten, Jesus ist der Retter und Heiland für diese Welt. Das stimmt. Er ist ans Kreuz gegangen, um mich zu erlösen. Das ist die Zentralbotschaft des Evangeliums. Aber der Glaube, der im Herzen in mir wirkt, das Erlösungswerk, das Kreuz, die Nachfolge Jesu, sie beinhaltet noch viel, viel mehr. Und deshalb möchten wir wegweisende, klare biblische Aussagen treffen was biblischer Glaube ist. Was noch darunter zu verstehen ist. Und deshalb können wir uns jetzt selbst ein Stück mal prüfen. Ja, die Bibel lässt Selbstprüfung zu. Wo stehe ich im Glauben? Wo stehe ich wirklich? Johannes Evangelium 1. Ich lese erst einmal den ersten Vers. Im Anfang war das Wort, heißt es hier. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ja, Wort wird uns hier gesagt. Im Griechischen heißt es Logos und ist der Name für Jesus Christus. Ja, also am Anfang war Christus, war Jesus Christus. Und Christus war Gott. Und Christus ist der ewige Sohn Gottes. Das heißt hier erst einmal, er ist der Ewige. Der Ewige, nicht irgendjemand. Und im Vers 14 lesen wir dann, und das Wort, also Christus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Zeugnis des Johannes. Ja, sie haben Jesus auf den Berg der Verklärung geschaut. Jesus wurde verklärt. Und dieses Zeugnis gibt Johannes weiter an uns. Ja, es ist nicht eine Phrase, es ist nicht eine erfundene Geschichte, sondern es ist Realität. Ja, Christus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, er kam in der Gestalt des Fleisches, natürlich sündlos, in diese Welt. Er wohnte, er zeltete unter uns, sagt Johannes. Und wir sahen die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit. Und worin besteht diese Herrlichkeit? Hier steht es voller Gnade, einmal voller Gnade und Wahrheit. Ja, diese Gnade, sie möchte dir in deinem Leben begegnen. Zögere nicht länger. Wenn dich Jesus zieht, wenn dich Jesus ruft zum Vater, diese Gnade wird wirksam für dein Leben. Gnade und Wahrheit. Vers 3 wird uns Jesus vorgestellt als der Schöpfer aller Dinge. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ja, er hat Himmel und Erde geschaffen. Da musst du auch mal vielleicht in einer stillen Zeit das dir mal vor Augen führen, dass er der Schöpfer ist. Schöpfer des Himmels und der Erde. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Fürstentümer, Engelmächte, Gewalten. Was für uns noch nicht sichtbar ist, das hat er geschaffen. Aber ehe er alles geschaffen hat, wo war der Sohn, wo war der Vater? Da sagt die Bibel, in einem unzugänglichen Licht, wo niemand zukommen kann. Versteht ihr das? Die Gottheit, die Heiligkeit Gottes, Christus, der heilige Sohn Gottes, alles geschaffen. Wir haben es vorige Woche gehört bei Richard Wiskin, ja, wie alles geworden ist, wie alles Gott geschaffen hat. Er ist der Schöpfer. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen, Johannes der Täufer, der den Weg für Christus bereiten sollte, für das Volk Israel. Sieht ihn auf sich zukommen und spricht, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Ja, das schaut Johannes, das ist Jesus, das ist das Lamm Gottes. Und was verkörpert hier Lamm, ne? Ein ganz unschuldiges Tier. Und dieses Lamm, unschuldige Tier, musste sterben und sein Blut dafür vergießen. So wird hier Christus verglichen, das Lamm, ne? Welches der Welt Sünde hinwegnimmt, sagt der Johannes. hinwegnimmt. Er schaut schon in die Zukunft hinein. Er nimmt sie hinweg. Wenn du zum Glauben gekommen hast, ist es Gegenwart und Vergangenheit. Er hat deine Sünde hinweggenommen. Sie ist weg. Er hat es für dich getan. In Johannes 8, Vers 12 wird uns Jesus vorgestellt, dass er das Licht für diese Welt ist, das Licht. Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wenn Jesus das Licht für diese Welt ist, dann ist die Welt Finsternis. Warum Finsternis? Weil sie von Gott abgewichen ist. Weil sie ihre eigenen Wege geht. Weil sie meinen, sie haben alles in der Hand. Weil die Welt meint, wir können alles machen. Weil sie meinen, sie sind selbst Gott. Nichts können sie. Schauen wir doch diese Welt an, in der wir leben. Das Drum und Rum, das Durcheinander, Bangen, Angst, Hoffen, Finsternis. Aber Jesus ist das Licht der Welt, das Licht für dein eigenes Leben. Johannes 10, Vers 11 wird uns Jesus vorgestellt als der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Oder Psalm 23, ja. Ich bin der gute Hirte. Ja, er ist der Hirte für dein Leben. Er hat Verantwortung übernommen für dich. Er schaut genau, wo du dich bewegst, wo du gehst, was dein Weg ist. Er möchte dich auf grünen Auen führen, zu frischem Wasser. Das bedeutet, dass es dir gut gehen soll hier. Auch mit den Schwierigkeiten des Lebens. Auch mit Verzagtheit, mit Ängsten, die uns befallen können. Ich bin der gute Hirte. Und ich bin deshalb dein Hirte, weil ich für dich ans Kreuz gegangen bin. Damit du in deinem Leben zurechtkommst. Auch in größter Verzweiflung, auch in größter Resignation. Ich darf dem Herrn vertrauen, ich darf auf ihn harren, so sagen es die Psalmen. Und wenn ich auf meinen Gott mich verlasse und auf ihn harre, dann weiß ich, dass ich in der Geborgenheit bin. Dann weiß ich, dass ich im Schutzraum seiner Gnade lebe und leben darf. Wo haben wir das noch? Bring mir das mal von einer Ideologie, von irgendeinem Verein, von irgendeinem Menschen, der so um mich besorgt ist. Bis ins Tiefste. Es ist gut, wenn man Freundschaften hat, gute Freundschaften, vertrauensvolle Freundschaften hat. Aber wenn's, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, wenn's ans Eingemachte geht, wenn mein Leben vielleicht völlig aussichtslos geworden ist, völlig in Resignation hineingekommen ist, dann kann nur noch einer mich trösten und Frieden ins Herz hineinbringen. Und das ist der Herr, der gute Hirte für dein und für mein Leben. Ja, so reich sind wir beschenkt. Und wie viele Menschen sind der Meinung, brauche ich nicht. Lebe mein eigenes Leben. Du kannst es tun, dieses eigene Leben. Gott lässt dir auch manche Freiheit oder lässt dir auch manchmal eine ganz lange Leine, wo du in deinem Leben viele, viele Fehler machst, wo du Irrwege gehst, wo du dich gegen Gott stellst. Aber die Gnade Gottes würde ich nicht aufgeben. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo dein Herz sich so versteinert, verstockt, dass Gott sagen muss, ich habe dich dahin gegeben. Wie auch unser Volk dahin gegeben hat, wir merken es. Aber das ist nie die Absicht des Herrn. Er möchte dein guter Hirte sein. In Kapitel 11, Vers 25 wird uns gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Ja, Jesus ist gekreuzigt, begraben, heißt es, am dritten Tage auferstanden von den Toten, ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Er sitzt, er hat dieses vollkommene Versöhnungswerk am Kreuz vollbracht. Es gibt nichts mehr zu tun. Es ist alles geschehen für dein Leben. Und lasst mich bitte noch drei Bibelstellen nennen, die uns ganz wichtig vor Augen führen, dass allein das Blut Jesu Christi uns die vollkommene Erlösung gebracht hat und dass sie in unserem Leben wirksam wird. Allein durch das Blut des Christus. Römer 3, ich lese 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt, alle, ja, nicht bloß ein Bruchteil der Menschheit. Alle heißt es hier. Auch ich, alle. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie verfehlen die Herrlichkeit. Sie verfehlen die vollkommene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater in Christus, in seiner ewigen Herrlichkeit. Ja? Warum? Weil wir Sünder sind. Das ist der Grund. Sodass sie, heißt es, aber ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, völlig unverdient, wird dir Gnade zuteil für dein Leben. Aufgrund der Erlösung, bitte draufhören, die in Jesus Christus ist. Sie ist in Christus. Ich muss mich nicht da anstrengen und mit Werken versuchen, dass diese Gnade teilhaftig wird für mein Leben. Nein, sie ist in Christus gegeben und sie ist in Christus gerechtfertigt. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Hört ihr das? Gott hat ihn bestimmt zum Sühneopfer. Nicht ein Papst. Ihn. Das wirksam wird durch den Glauben. Versteht ihr? Durch den Glauben. Darum sagt Jesus, glaubet an Gott und glaubet an mich. Das wirksam wird durch den Glauben. Und ihr hält es aber nicht auf, an sein Blut. Kritiker würden jetzt sagen, wir glauben doch nicht ans Blut, wir glauben doch an Jesus. Ne? Wie das heute gesagt wird. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Das ist ein Trugschluss. Wenn hier steht, wir glauben an sein Blut, dann beinhaltet das ganze Heilsgeschehen des Christus. Die ganze Person. Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung und Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was willst du noch? Was willst du noch? Dein Herz muss jubeln bei sowas, wenn du das liest, wenn du weißt, ich bin durch Christus erlöst. Das ist mein Glaube, ja. Und Apostelgeschichte 20, Vers 28, oder ich lese Vers 27 wegen dem Zusammenhang. Denn ich habe nichts verschwiegen, sagt Paulus, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Ratschluss Gottes. Wunderbar. Nicht bei einzelnen Happen rausgezogen, wie es heute oft getan wird. Ne? Auch im Katholizismus werden so einige Happen herausgezogen aus dem Zusammenhang. Ich habe euch den ganzen Ratschluss verkündigt Und der Vers 28 gibt auch einen Einblick in die Verantwortung der Brüder, die in der Gemeinde als Älteste gesetzt sind erst einmal. Da heißt es, so habt nun Acht geben. So habt nun Acht auf euch selbst, mein eigen Leben. Hab Acht darauf, wie du wandelst vor Christus. Und auf die ganze Herde, ja, die Gemeinde, vor Ort, unsere Hauskreisversammlung, die Brüder, die Verantwortung haben, habt Acht auf die Geschwister, auf die, die zu euch kommen. In welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Ja, Jesus ist der gute Hirte und diese Hirtenverantwortung gibt er weiter an die Ältesten, die Gemeinde zu hüten. Oh, da gehört vieles dazu. Und jetzt kommt es, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Durch sein eigenes Blut erworben hat. Ihr Lieben, das ist mir sehr, sehr deutlich geworden. Er hat sie erworben. Er hat dein Leben erworben am Kreuz durch sein Blut. Nicht deine Taufe hat dich in den Himmel gebracht. Nicht deine Konfirmation hat dich in den Himmel gebracht. Nicht das Sakrament bringt dich in den Himmel, sondern, ihr Lieben, Christus hat dich erworben mit deinem eigenen Blut. Verstehst du das? Das ist doch die Botschaft, die uns vor Augen geführt wird. Darin findest du Frieden. Darin liegt die Gewissheit meiner Kindschaft und darin liegt auch die Gewissheit, dass ich Vergebung habe meiner Übertretungen, meiner Schuld und meiner Sünde. Und wenn diese Punkte, das sind wegweisende biblische Aussagen für unseren Glauben, wenn diese Punkte stimmen in unserem Leben, wenn ich da ein Ja dazu sagen kann, dann gilt natürlich auch, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Dann hat dir Jesus im Vaterhaus eine Wohnung bereitet. Das ist die zukünftige biblische Verheißung für dein Leben und für meines. Vaterhaus. Wo ist das Vaterhaus? Natürlich droben im Himmel. In der Herrlichkeit. In der Herrlichkeit beim Vater. Und dieses Vaterhaus ist nicht der Vergänglichkeit zugeordnet. Hier wird alles vergehen, alles Irdische, alles Sichtbare. Es wird vergehen, wie unser ganzes Leben vergehen wird. Ja, wir sind geboren, diesen Kairos, diesen Zeitpunkt hat Gott festgesetzt. Wir sind geboren, wir gehen durch dieses Leben. Wir bleiben nicht jung, wir werden etwas älter dabei. Und Gott hat einen Tag festgesetzt, wo wir sterben. Aber dieses Sterben ist ein Durchgang, eine Tür ins Vaterhaus. Nicht mehr vergänglich. Ewig, herrlich, kann man sich gar nicht vorstellen. Reicht unser Verstand überhaupt nicht aus, ne? In Ewigkeit, in aller Ewigkeit, in der vollkommenen Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, kein Tod wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Stellt euch mal vor, nie mehr getrennt. Wie soll das gehen, ne? Das ist uns verheißen. Jesus hat uns diese Wohnung im Vorderhaus bereitet. Und was sagt Vorderhaus aus? Schon jetzt und hier, wenn alles ziemlich normal läuft, ich sage mal so, ne, da weiß ich, in meinem Vorderhaus bin ich zu Hause. Meine Kinder wissen, sie haben ein Vorderhaus. Ich kann kommen, auch wenn es manchmal schwierig wird. Aber sie wissen, sie können kommen. Vorderhaus ist Ausdruck von Geborgenheit, vollkommener Geborgenheit. Du bist angenommen von Gott, wie du bist. Vorderhaus ist eine Quelle echter Freude. Ja, eine Freude, die nie gekannt. Die Bibel sagt uns mal im Lukas-Evangelium, weiß nicht, ob du da schon mal an diesen Punkt gekommen bist, freut euch aber, dass eure Namen angeschrieben sind. Wo? Im Himmel. Freu dich darüber. Ist schon mal diese Freude in deinem Herzen aufgekommen? Vorderhaus bedeutet, dass ihr essen und trinken werdet an meinem Tisch, in meinem Reich. Ja, diese vollkommene Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das sind Worte unseres Herrn Jesus. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Das ist die Wahrheit. Jesus sagt ja selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann kommt die ganz ernste Aussage, niemand kommt zum Vater. Niemand, ausgeschlossen. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Ist das nicht eine wunderbare Zukunft, die uns vom Herrn bereitet wurde? Ich möchte noch mal kurze Gedanken zusammenschließen zum Schluss. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Also Jesus bezieht Glauben auf seine Person. Auf die Person des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er bezieht den biblischen Glauben auf sich und den Vater. Alles, was außerhalb liegt, geht zu Bruch. Wirst du nie zum lebendigen Glauben kommen? Wird es immer eine Fantasie oder eigene Religion bleiben? Biblischer Glaube hat mehr Facetten, wie bloß das im Blick haben, dass Christus am Kreuz gekreuzigt ist, um uns zu erlösen. Das ist die Zentralbotschaft. Aber weiter gehört dazu, dass er der Ewige ist, das Lamm Gottes, der gute Hirte, dass er die Auferstehung ist in das Leben und dass sein Blut uns erworben hat, sein Blut am Kreuz. Ja, das gehört mit rein und deshalb ist es wegweisend für uns. Und ich hatte gesagt, du kannst dich einer Selbstprüfung unterziehen, ob das in deinem Leben da ist. Wenn es da ist, alles okay. Vorderhaus, Herrlichkeit beim Vater. Ja, er hat den Blick geweitet durch alle Bedrängnis, durch Sterben, durch den Tod hinaus. Wenn uns Kummer in Herzen bewegt, wenn die Psyche auch mit angegriffen ist, Leib, Seele und Geist, wir dürfen wissen, er ist da. Er bringt uns durch und er zeigt uns das Ziel seiner ewigen Herrlichkeit. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass das im Glauben ergriffen wird und dass die Gewissheit in uns dann zuteil wird, was auch der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Von ganzem Herzen wünsche ich es euch das, dass wir festhalten daran, dass wir in dieser Geborgenheit unseren Glauben leben. Im Gehorsam diesen Glauben leben, wie es der Apostel Paulus einmal sagt, damit ich ein reines Gewissen vor Gott habe. Da auch mit unseren Befleckungen in unserem Leben, mit unserer Schuld. Ja, ich darf kommen ins Allerheiligste zum Herrn Jesus. Im Gebet. Mich reinigen lassen durch sein Blut. Dann bist du in der vollkommenen Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn du das nicht tust, in diesem Gehorsam lebst, dann wirst du diese geistlichen Segnungen, die uns gegeben sind, schon jetzt in den himmlischen Regionen, wirst du sie nicht so erfahren, wie sie Gott dir zugedacht hat. Und deshalb freu dich, dass du ihm gehörst. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir sind voller Dankbarkeit in unseren Herzen, dass du alle Schuld und Sünde hinweggenommen hast, dass du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut, dass du uns gezogen hast zum Vater und der Vater zum Sohn. Herr Jesus, es ist eine große Freude, im Herzen es wissen zu dürfen, dass du der Heiland bist, dass du mein Heiland bist und dass mein Weg mit dir geht, dass ich ihn nie allein gehen muss, sondern dass du da bist, weil du der gute Hirte bist für unser Leben. So wollen wir dich preisen und loben und anbeten, da du der lebendige und auferstandene und wiederkommende Herr bist. Amen.